Liebe Brüder und Schwestern, Gott ist die Liebe, darum schenkt er uns ewiges Leben. Jedes Jahr fahre ich einmal auf die Insel Pelvorm. Da fahre ich auch an Itzehoe vorbei, die A23 hoch und dann nach Husum und dann kommt man irgendwann nach Pelvorm mit der Fähre und dort halte ich eine Kurzbibelschule. Und nach dieser Kurzbibelschule, die war vorbei, bin ich noch etwas auf der Insel unterwegs gewesen und bin zur alten Kirche gekommen auf Pelvorm. Vielleicht kennt die der eine oder andere, sehr schön. Und bin dort über den Friedhof gelaufen. Und ich komme an einem offenen Grab vorbei und in dem Grab steht ein Mann und gräbt das Grab aus. Und ich bin vorbeigelaufen und dieses Bild dieses stämmigen, bärtigen Nordfriesen in einem Grab mit einem Spaten bewaffnet, das prägte sich tief in mein Herz ein. Ich bin weitergelaufen und dann dachte ich, du musst mit diesem Mann reden. Du hast diesem Mann was zu sagen. Ich wollte eigentlich nicht. Bin weitergelaufen und Gott hat dann einen Weg gefunden, mich zu stoppen. Es fing an zu regnen. Ich setzte mich an eine Bushaltestelle und wie das so ist im hohen Norden, der Regen war schnell vorbei und es erschien ein strahlender Regenbogen. Ich sah den Regenbogen und wusste, jetzt musst du wirklich zurückgehen zu dem Mann im Grab. Und bin zurückgelaufen und hatte sich auch kurz untergestellt und war wieder zurückgegangen und stand mit seinem Spaten am Grab und ich sprach ihn an und sagte, ja, wessen Grab heben Sie denn da aus? Und dann kamen wir so ins Gespräch und ich fragte ihn, ja, haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, dass wir auch mal in so ein Grab gelegt werden? Ich meine, solche Gedanken muss man sich ja eigentlich machen, wenn man in so einem Grab steht und es aushebt, dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo man sagt, hallo? Irgendwann wirst du auch mal in so ein Erdloch gelegt. Was bedeutet das eigentlich für mich? Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, glauben Sie, dass man aus so einem Loch wieder rauskommen kann, wenn man da einmal in der Holzkiste reingelegt wurde? Ja, da merkte er natürlich schon, worauf das Gespräch hinausläuft. Und ich habe ihm dann Mut gemacht und habe gesagt, lesen Sie einmal im Johannesevangelium Kapitel 5. Das ist das Kapitel, was wir eben in der Lesung gehört haben. Und Gott sei Dank konnte ich hier einen Vers auswendig in dem Moment und ich habe ihm daraus zitiert, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und ich habe ihm dann in kurzen Worten versucht zu erklären, der Glaube an Jesus, der entscheidet, ob du aus diesem Grab oder ob sie aus diesem Grab wieder herauskommen oder nicht. Und es gibt einen Ausgang aus dem Grab und dieser Ausgang hat einen Namen, Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie das weitergegangen ist, ob dieser Mann wirklich dann Johannes 5 gelesen hat und sich ernsthaft darüber Gedanken gemacht hat. Ich bete dafür. Ich möchte uns aber auffordern und Mut machen, heute Morgen miteinander aus dem ersten Johannesbrief genau diese Botschaft zu erarbeiten. Was bedeutet das eigentlich, in so ein Grab gelegt zu werden und wie kommen wir da wieder hinaus? Und gibt es da einen Ausgang oder ist das die Endstation? Die Bibel sagt ja, euer Leben ist wie eine Handbreit. Müssen wir uns auch mal überlegen. Unser Leben ist nur ganz kurz, kommt uns immer so lang vor, aber es ist nur eine Handbreit vor Gott. Mehr nicht. Ganz schnell ist das wieder vorbei, ehe du dich versiehst. Oder ihr seid Und jetzt hören wir mal so genau hin, dass wir uns selber darin hören, ihr seid wie das Gras, das heute blüht und morgen vergeht's. Oder in Jakobus 4 sagt Gott, ihr seid wie ein Rauch, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Wenn wir jetzt hier diese Altarkerzen ausblasen, dann macht das einmal so eine schöne Rauchfahne, die langsam nach oben steigt in den Altarraum hinein und dann ist der Rauch nicht mehr zu sehen. Und Gott sagt, so sind wir vor ihm, vor seiner Ewigkeit. Nur ein kleiner Rauch, der aufgeht und dann wieder weg ist. Das ist wirklich ein kurzes Leben, das wir leben. Aber die Liebe Gottes möchte nicht, dass wir einfach nur wie ein Rauch aufgehen und weg sind. Die Liebe Gottes möchte, dass wir eine andere Dimension kennenlernen und dass wir ein anderes Leben finden, das eben nicht vergänglich ist, sondern ewig ist. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Deshalb setzt sich Johannes hin und schreibt diesen Brief, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. In anderen Worten, er sagt, ja, das Grab hat einen Ausgang. Man kommt da wieder heraus unter einer ganz bestimmten Voraussetzung. Und das wollen wir uns miteinander erarbeiten heute Morgen. 4 Fragen, die wir uns stellen wollen. Gibt es das ewige Leben wirklich? Wo finde ich das ewige Leben? Wie bekomme ich das ewige Leben? Und kann ich das ewige Leben verpassen? Also Sie merken schon, der Gottesdienst dauert 2 Stunden. 4 Fragen mit ganz viel Inhalt. Gibt es ewiges Leben? In Kalifornien arbeitet ein Mann, der nennt sich Ray Kurzweil. Und das ist eine richtige Koryphäe seines Fachs. Der arbeitet an so einem Institut, der ist mit Google und Facebook und Microsoft und den ganzen Technologieunternehmen, die an der vordersten Front arbeiten, ist der in engster Verbindung. Ein Technikvisionär. Wer im Internet unterwegs ist, kann den Namen mal googeln. Ray Kurzweil. Er glaubt und arbeitet daran und forscht daran, dass der Mensch sich eines Tages in nicht allzu langer Zeit mit der digitalen Welt so verknüpfen wird, dass er unsterblich wird. Das heißt, wir werden irgendwann einmal eine digitale Kopie unserer selbst produzieren können, unser Bewusstsein auf einer Festplatte abspeichern können, um dann ewig im digitalen Netz unterwegs zu sein. Ist doch herrlich, oder? Ich sehe ein paar kritische Reaktionen. Alle die, die Gewichtsprobleme haben, haben von da an keine Gewichtsprobleme mehr. Kilogramm zählt dann nicht mehr, sondern Kilobyte, werden dann in Kilobyte gemessen. Ich glaube, dieser Ray Kurzweil hat vergessen, dass es ja Viren gibt, sodass die digitale Kopie unserer selbst dann doch zerstört werden kann. Er meint, dass der Mensch im Jahr 2045 unsterblich sein wird. Das ist gar nicht mehr lange hin. Ich möchte nicht in diese Richtung weitergehen, aber ich möchte deutlich machen, dass im Menschen eingepflanzt eine Ahnung ist, dass es so etwas wie Unsterblichkeit und Ewigkeit geben müsste, geben sollte. Und deshalb gibt es Leute wie Ray Kurzweil, die daran forschen und versuchen, das auf technischem Wege zu erlangen. Die Bibel ist das Buch, das die Antwort auf die Frage gibt, warum wir eine Ewigkeitsahnung im Herzen haben. Prediger 3, Vers 11, da heißt es, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Der allmächtige Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt, sodass wir eine Ewigkeitsahnung haben. Es muss so etwas geben wie ewiges, unzerstörbares, unvergängliches Leben. Und diese Ewigkeitsahnung in uns, die sollten wir nicht zum Schweigen bringen, sondern wir sollten ihr Raum geben und sollten die Ewigkeitsmahnung hören, die da drin steckt. Die Ewigkeitsahnung ist eine Ewigkeitsmahnung. Sie mahnt dich, es gibt eine Ewigkeit, suche danach. Es gibt eine Ewigkeit, suche danach. Das ist die wichtigste Suche, die wir als Mensch unternehmen können. Die Suche nach dem ewigen Leben. Und Johannes macht das ganz deutlich, dass es dieses ewige Leben auch wirklich gibt. Natürlich in seinem Evangelium, aber auch in seinem Brief. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 17. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Alles um uns herum vergeht. Aber wer nach Gottes Wegen fragt, der findet Ewigkeit. Oder 1. Johannes 2, 25. Und das ist die Zusage, die er uns gemacht hat, das ewige Leben. Oder noch einmal 1. Johannes 5, 13, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ja, die Welt vergeht. Ja, wir sind wie ein Rauch, der aufsteigt und verschwindet, aber es gibt ewiges Leben. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Liebe ist stärker als der Tod. Und Gott will nicht, dass du dem Tod und der Vergänglichkeit überlassen bist, sondern dass du ewiges Leben findest. Ja, es gibt ewiges Leben. Die zweite Frage, der wir uns stellen wollen, wo finde ich ewiges Leben? Was sagt Johannes darüber, wenn wir ihn jetzt fragen könnten, wollen und in seinem Brief nachlesen, wo, Johannes, finde ich denn ewiges Leben? Dann gibt gleich die ersten Worte geben dann gleich Aufschluss darüber. Hören wir mal genau hin, was er gleich am Anfang schreibt seines Briefes, Kapitel 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Johannes sagt, ich erzähle euch von einem, dem ich begegnet bin und der war beim himmlischen Vater in der Ewigkeit. Und der ist jetzt hier unter uns Menschen erschienen und ich habe ihn gehört, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn berührt. Johannes war ja der, der an der Brust Jesu lag beim Abendmahl, beim letzten Abendmahl und der ihm natürlich begegnet ist, der ihn gesehen hat, der ihn angefasst hat, der ihn gehört hat, der gesehen hat, wie er getauft wurde, der gesehen hat, wie er Wunder getan hat, der mit ihm gegessen und getrunken hat, der gesehen hat, wie er mit der Frau am Jakobsbrunnen gesprochen hat, der gesehen hat, wie er gegeißelt wurde, wie er an das Kreuz genagelt wurde und der ihn auch als den Auferstandenen gesehen hat, der selber zum Grab hingelaufen ist, in das Grab hineingeschaut hat und gesehen hat, der ist nicht mehr da. Das Grab ist leer, da liegen nur noch die Leinentücher, mit denen er eingewickelt war, der Leichnam. Er ist auferstanden. Das alles bezeugt Johannes und deshalb sind diese Schriften, die hier in der Bibel sind, so ungemein wichtig. Es ist das wichtigste Buch der Menschheitsgeschichte, weil es von dem wichtigsten Ereignis der Menschheitsgeschichte erzählt. Es erzählt davon, dass der Sohn Gottes aus der Ewigkeit in unsere Zeit kommt und sich hier offenbart. Und Johannes ist ein direkter Augenzeuge dieses Ereignisses. Und wir können eigentlich alle Bücher dieser Welt an die Seite schieben und dieses eine Buch lassen. Und wir hätten genug, um das ewige Leben zu finden und die eigentliche Bestimmung unseres Lebens. Wenn wir nur an diesem Buch festhalten, weil hier die Augenzeugenberichte des wichtigsten Ereignisses der Menschheitsgeschichte aufgeschrieben sind, nämlich dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, das ewige Leben in Person. Er ist das Wort des Lebens. In ihm ist das Leben, und zwar in Menschengestalt. Gottes ewiges Leben erscheint vor uns als Mensch. Das stelle man sich mal vor. Da kommt das ewige Leben als Person in die Tür hineingelaufen und setzt sich mit uns an den Tisch und isst und trinkt. Das ewige Leben in einer Person, in Menschengestalt. Also ewiges Leben ist nicht irgendein theoretisches Konstrukt, ein Konzept, eine Philosophie, eine Idee, sondern es ist eine Person, die mir gegenübertritt, die in mein Leben tritt und mit der ich eine Beziehung aufbaue. Das ist das ewige Leben, dass du Jesus Christus kennenlernst als Person. In ihm ist das ewige Leben. Wenn wir die Frage stellen, wo ist ewiges Leben, dann ist die Antwort, in Jesus ist das ewige Leben. Da findest du es. 1. Johannes 5, Vers 11. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und jetzt aufgepasst. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wo ist das ewige Leben? In seinem Sohn. In einer Person. In Jesus Christus ist das ewige Leben zu finden. Wo ist das ewige Leben? In Jesus Christus. Jetzt die dritte Frage, wie bekomme ich nun dieses ewige Leben? Wie bekomme ich ewiges Leben? Wie bekomme ich Anteil daran? Wie kann ich mich mit diesem ewigen Leben verbinden? Dazu muss man einer wichtigen Frage nachgehen. Warum werden wir überhaupt in ein Grab gelegt? Warum müssen wir überhaupt in so einen Holzsarg gelegt werden und dann in die Erde abgelassen werden und dann wird Erde drüber gemacht und dann verrotten wir? Warum geschieht das überhaupt? Diese Frage müssen wir uns unbedingt ganz ernsthaft stellen. Die können wir nicht einfach verdrängen und sagen, wenn ich 90 bin, will ich mal darüber nachdenken, warum ich sterben muss, weil jetzt ist es vielleicht nicht mehr so weit. Nein, stelle dir diese Frage jetzt und heute. Warum muss ich sterben? Haben wir die Antwort darauf? Nicht wegen der Medizin, nicht wegen der Biologie, sondern wegen der Sünde. Danke. Weil wir Sünder sind, müssen wir sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus. Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir müssen sterben, weil wir die Gebote Gottes gebrochen haben, weil wir von Gott getrennt sind. Seht ihr ihn? Seht ihr einen Gott, der euch gemacht hat? Nein, ihr könnt ihn nicht sehen. Keiner hat ihn je gesehen mit menschlichen, sündigen Augen, weil er nicht sichtbar ist. Er ist zwar da, aber er hat sich zurückgezogen von uns. Wir sind getrennt von ihm, weil wir Sünder sind. Das ist unser Zustand. Und wir sind dadurch abgeschnitten von der Quelle des Lebens, wie Blumen, die man abgeschnitten hat und die in der Vase stehen und die verwelken und dann sind sie tot und werden auf den Misthaufen geworfen. Getrennt von der Quelle des Lebens, weil wir Sünder sind. Und jetzt macht die Liebe Gottes und will die Liebe Gottes, dass dieser schreckliche Zustand der Trennung von Gott, dass der überwunden wird, dass der beseitigt wird und dass die Verbindung zur Quelle des Lebens wiederhergestellt wird. Und deshalb kommt er aus der Herrlichkeit, wo das ewige Leben ist, und kommt hier zu uns. Und er macht diese eine entscheidende Tat, die vollbringt er. Und das steht in 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Die alles entscheidende Tat, die ganze Sache wieder klärt. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Jesus kommt, um unsere Sünde wegzunehmen. Jesus kommt, um unsere Sünde zu bezahlen, die Strafe auf sich zu nehmen, die Sünde mit sich bringt, nämlich den Tod. Und deshalb glauben wir an einen gekreuzigten Christus, der am Kreuz hing, um die Strafe für deine und meine Schuld zu tragen. Wie bekomme ich ewiges Leben? Indem ich meine Sünde diesem Jesus sage und bekenne. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Bevor ich Christ wurde, habe ich viele falsche Sachen gemacht. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen und ich habe viele böse Gedanken gemacht und auch manches Böse, von dem ich gestern auch erzählt habe, das werde ich hier nicht weiter ausbreiten. Ich kann euch nur sagen, ich habe viel Mist gebaut. Und als ich mich auf die Suche nach Jesus gemacht habe, da war das der entscheidende Punkt, dass ich diesen ganzen Dreck und den ganzen Schmutz und all das Kaputte, all das, was andere auch an mir kaputt gemacht haben, dass ich all das Jesus sagen konnte. Da wusste ich noch gar nicht so richtig, ob es ihn wirklich gibt. Aber ich habe das einfach mal angefangen und versucht, mit ihm eine Beziehung aufzubauen und ihm den ganzen Müll meines Lebens abzuladen. Und auf einmal wurde mir klar, es stimmt. Dieser ganze Müll ist dir genommen worden. Dafür ist er ja am Kreuz gestorben. Und auf einmal wusste ich, die Sünde ist vergeben. Und damit ist die Trennung aufgehoben und die Verbindung zu Gott war wiederhergestellt. Und das war so eine Freude, so ein Glück, so ein Geschenk, die Liebe Gottes wirklich im eigenen Leben zu schmecken, dass ich von da an gesagt habe, das musst du anderen weitersagen. Und dann habe ich mein altes Studium gelassen und habe noch einmal Theologie studiert, um zu sagen, erzähle es den Menschen, dass es die Möglichkeit gibt, mit Gott wieder in Verbindung zu kommen und die Liebe Gottes zu schmecken und das ewige Leben zu finden. Deshalb sagt Johannes hier, und wir haben ja die Frage jetzt, wie bekomme ich dieses ewige Leben? Die Antwort ist, indem du an ihn glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist und dass er wirklich auferstanden ist von den Toten. Indem du das glaubst, verbindest du dich mit Jesus Christus und damit auch mit dem ewigen Leben. Der Glaube ist das Entscheidende, also die Vertrauensbeziehung, die du zu ihm aufbaust. Noch einmal 1. Johannes 5, Vers 13. Und die er zu dir aufbaut. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Wie haben wir es? Die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, die ihr ihm vertraut, die ihr mit ihm in eine Beziehung eintretet. Wenn ihr das findet, habt ihr das ewige Leben. Jetzt noch ein viertes und letztes. Kann ich das ewige Leben verpassen? Kann ich das ewige Leben verpassen? Das ist eine ernste Frage. Und ich möchte das auch angesichts dieser Tatsache euch sagen, wie unser Leben ist nur eine Handbreit und es ist nur ein Rauch, der aufgeht. Es ist so schnell vorbei. Ich kann mich nachher ins Auto setzen und kann zurückfahren nach Pferden an der Aller, meiner Heimatstadt, unterwegs ein Unfall auf der Autobahn und dann ist mein Leben aus, vorbei. Eine Handbreit. Und deshalb kümmert euch jetzt um diese Frage. Kümmert euch heute um diese Frage. Schiebt es nicht auf die lange Bank. Kann ich das ewige Leben verpassen? Ja, man kann es verpassen. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 11 und 12. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich möchte euch das wirklich ganz ins Herz sprechen, damit ihr aufgerüttelt seid und wach werdet. Wenn ich den Sohn nicht habe, habe ich das Leben nicht. Das ist ein großer Ernst. Ein großer Ernst. Und deshalb, ich möchte an der Stelle nicht enden, weil das zu ernst ist und wir gehen alle ganz bedrückt aus dem Gottesdienst heraus. Ich möchte euch Mut machen. Dockt bei Jesus an. Tretet mit ihm in eine Verbindung. Findet zurück in diese Liebesgemeinschaft mit dem lebendigen Gott durch eine Vertrauensbeziehung mit Jesus Christus. Deshalb möchte ich hier enden. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Das möge der große und allmächtige und der liebende Gott in euch wirken. Amen.